Dieser Themenblock wird dir präsentiert von Dermasense, der Spezialist für medizinische Hautpflege.
Hello again. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Hirn und Hupen.
Ja, in unserem aktuellen Themenblock geht's um unsere Haut, unser größtes Organ. Wir gehen hier von außen nach innen und von
innen nach außen.
Denn unser Hautbild samt Hautkrankheiten, Narben, Tattoos und so weiter beeinflusst unsere Körperwahrnehmung und umgekehrt.
Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
Wir freuen uns ja riesig, dass wir hier wieder am Start sind. Die erste Folge ist ja schon durch. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, springt zurück zum Staffelbeginn von Staffel 2. Denn in der ersten Folge haben wir ja schon gemerkt, was das für ein umfangreiches Thema ist.
Boah, ja.
Und heute freuen wir uns, dass wir die Folge dafür nutzen werden, uns der medizinischen und der kosmetischen Perspektive zu widmen.
Und deswegen haben wir uns heute eine Expertin geholt, die sich mit diesem Thema bestens auskennt, Anna Terstek. Sie ist Kosmetikwissenschaftlerin, staatlich geprüfte Kosmetikerin und sie arbeitet seit 2014 als Expertin bei Dermasense, die Produkte zur medizinischen Hautpflege entwickeln. Anna kennt sich daher mit sämtlichen Hautproblemen und Krankheiten bestens aus und spricht heute unter anderem mit uns darüber, was unserer Haut schadet, wie beispielsweise die Ernährung, Hormone, Lebensstil, welche Inhaltsstoffe und so weiter, welchen Einfluss die auf uns haben. Aber sie verrät uns auch, wie wir unsere Haut pflegen und welche Wirkstoffe bei bestimmten Hautproblemen und Krankheiten helfen.
Anna, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo.
Hallo, Anna.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir sind total gespannt, was wir heute mit dir Neues lernen werden, denn Haut ist, glaube ich, für alle ein riesiges Thema, denn tagtäglich sind wir mit unserer Haut beschäftigt. Häufig macht sie keine Probleme und das ist toll, aber genauso gibt es die Zeiten, in denen die Haut ganz schön Probleme macht. Anna, welche Hautprobleme und Hautkrankheiten treten bei Frauen denn besonders häufig oder sagen wir es mal häufiger auf als bei Männern?
Ja, also es gibt nicht so die Frauenhauterkrankung, sag ich mal. Es gibt eher so das Ding, dass Frauen dann von einer bestimmten Form häufiger betroffen sind. Also wenn wir uns jetzt mal so in die Pubertät zurückversetzen, dann sehen wir natürlich, dass über den Hormonhaushalt Jungen und Mädchen betroffen sind. Männer kriegen dann häufig die Jungs häufiger die sehr ausgeprägte Form. Bei den Mädels sind es dann eben so die leichteren Akne-Erscheinungen. Genauso wie bei der Rosacea, so diese Gefäßerkrankung, die viele ja auch kennen. Da ist es auch so, Frauen und Männer sind eigentlich gleich häufig betroffen. Die Frauen eher so an den leichteren, nicht ganz so ausgeprägten Formen. Und die Männer kriegen dann häufig diese sehr schweren Formen.
Wie sehen die dann aus?
Das sind, so gerade bei der Rosacea, diese Gefäßerweiterung, die Rötung, die man sieht. Und einfach so dieses Thema empfindliche, sensible Haut, das ist, glaube ich, so das, was uns Frauen dann betrifft. Wir sehen bestimmte Autoimmunerkrankungen bei Frauen, also zum Beispiel Lupus zeigt sich auch auf der Haut, auch mit einer Rötung. Das ist so das Ding, Männer sind zum Beispiel häufiger von einem seborrhöischen Ekzem betroffen, einfach weil die Talgdrüsenaktivität bei Männern viel ausgeprägter ist.
Was ist das?
Wie kann man sich das vorstellen?
Ein seborrhöisches Ekzem. Mhm. Das ist im Grunde genommen ein fettiges Ekzem. Also viele kennen ja Neurodermitis. Das sind ja diese sehr trockenen, entzündlichen, schuppigen Hautstellen. Und das gibt es im Grunde genommen auch in einer fettigen Ausprägung. Das heißt, die Talgdrüsenaktivität ist erhöht. Und ja, die Haut ist gerade an den Arealen, wo wir einfach viele, viele Talgdrüsen haben, so ein bisschen entzündlich und schuppig dann.
Wo haben wir die meisten Talgdrüsen?
Die haben wir ganz klassisch in der sogenannten T-Zone, also Stirn, Nase, Kinn, da sind super viele Talgdrüsen. Und dann in der Schweißrinne, sagt man, also im Bereich, im vorderen Körperbereich, Dekolleté und dann so zwischen der Brust bei Frauen und Mann. Und im Rückenbereich, im Grunde genommen ist das so, es geht dann vom Kopf runter, Nacken, Schultern und dann im Grunde genommen so da, wo die Schulterblätter zusammenlaufen.
Im Grunde auch da, wo man auch dann gerne mal Pickel am Körper bemerkt.
Ja,
ne? Dekolleté,
ja,
genau. Und hinten am oberer Rücken und so.
Genau. Ne? Und auf der Kopfhaut natürlich. Ne? Wir haben Haare, Haarwurzel auf der Kopfhaut. Mhm. Jede Schweißdrüse ist an eine Haarwurzel gebunden. Und deswegen kann man immer so ein bisschen, da wo viele Haare sind, da haben wir im Grunde genommen auch viel Schweißdrüsen. Thema fettige Kopfhaut zum Beispiel.
Interesting. Ja, oder eben ganz trockene Kopfhaut.
Richtig, genau. Ja.
Wie sehr beeinträchtigen denn Ernährung, Hormone, Lebensstil, Stress, Umwelteinflüsse unser Hautbild?
Ja, schon sehr. Also es gibt so den Teil, dass man sagt, ne, man hat irgendwie die Genetik ist verantwortlich für das oder für die Haut, für unser Hautbild. Es gibt aber tatsächlich super spannende Zwillingsstudien, wo man sich eben angeguckt hat, das sind zwei Menschen mit der gleichen genetischen Voraussetzung und dann hat man eben geguckt, leben die so, was essen die, trinken die Alkohol, rauchen die, wie gestresst sind die und wie prägt sich das oder wie wirkt sich das auf die Haut aus? Und da muss man schon sagen, dass die Art und Weise, wie wir leben, was wir essen, einen riesigen Einfluss auf die Haut hat. Also sprich die Ernährung zum Beispiel, da weiß man mittlerweile, dass die im direkten Zusammenhang steht, auch mit der Haut, der Hautbarriere, dem Alterungsprozess auch der Haut. Bei der Ernährung kann man so ein bisschen sagen, das, was dem Körper insgesamt gut tut, das ist auch gut für die Haut. Also es gibt nicht so eine Skin-Diät, was vielleicht häufig auch so suggeriert wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so mitbekommen habt, dass man eben sagt, das und das musst du jetzt essen, um ja bestimmte Wirkungen in der Haut zu erzielen. Das ist nicht so richtig, aber es gibt eben zum Beispiel Hinweise darüber, dass bei Akne, bei Neurodermitis, bei anderen Hauterkrankungen, bei Rosazea auch, dass bestimmte Lebensmittel einfach einen Einfluss auf die Haut ausüben.
Dazu habe ich direkt zwei Gedanken. Miabi und ich machen zusammen einmal im Jahr, gut, Miabi war jetzt das erste Mal dabei, ich mache es jetzt schon seit einigen Jahren, eine basische Fastenkur in Österreich. Und da ist es total krass, weil man isst halt nur basische Lebensmittel und so ab Tag 4, 5 fängt die Haut an zu strahlen. Das ist echt der Knaller. Und dann wünscht man sich natürlich immer, oh Mann, würde ich das mal in meinen Alltag dauerhaft integrieren? Das wäre der Knaller, schaffen wir beide nicht. Ist auch voll in Ordnung. Und das andere ist, wir haben auch beide Rosacea und ich merke Rosacea am krassesten, wenn ich Alkohol getrunken habe. Dann habe ich unter den, also so auf Höhe der Wangenknochen, so richtig so einen roten Fleck jeweils auf beiden Seiten unter den Augen.
Ja, ja. Also Alkohol gilt auch als einer der wesentlichen Triggerfaktoren bei Rosacea. Also es gibt einfach so ein paar Einflüsse, scharfe Gewürze können das auch sein, die UV-Strahlung ist das ganz bestimmt auch, aber eben auch Alkohol. Und da muss man so ein bisschen gucken, das ist halt super individuell. Du sagst jetzt, bei dir ist das der Alkohol, dann gibt es eben Betroffene, die sagen, sie essen irgendwie das scharf gewürzte Essen und kriegen dann genau diese Ausprägung, diese plötzlichen Rötungen. Aber das ist schon so, dass man einfach vielleicht über so eine Art ja, Ernährungs- und Lebensstil-Tagebuch für sich auch herausfinden kann, okay, was sind die Einflüsse, die meiner Haut nicht gut tun, weil da auch aus Wissenschaftsperspektive auch die Studienlage noch nicht so ganz eindeutig ist, dass man sagt, okay, darauf musst du jetzt verzichten, wenn du die und die Hauterkrankung hast. Es gibt immer wieder Hinweise, aber meine Empfehlung wäre da wirklich so ein, ja, so ein Rosacea oder ein Akne-Tagebuch oder ne, sowas in die Richtung.
Gibt es wirklich eine Verbindung zwischen Milchprodukten und Akne?
Ja, gibt es. Nicht als Auslöser, man kriegt keine Akne, weil man jetzt viel Milch konsumiert, aber es ist so eine Art Kofaktor. Und dafür verantwortlich sind bestimmte Milchproteine, also Eiweiße in den Milchpräparaten, die einen entzündungsfördernden, eine entzündungsfördernde Wirkung eigentlich auf die Haut haben. Das heißt, es kann sein, wenn sowieso eine Bereitschaft der Haut da ist und die Erkrankung ausgeprägt ist, dass wir dann eben bei übermäßigem Konsum von Milchprodukten eine Verschlimmerung der Haut einfach feststellen. Und das kann man, wie gesagt, am besten über so ein Tagebuch für sich herausfinden.
Ich merke vermehrt, dass bei mir hormonell, also Hormone sehr stark die Haut beeinflussen und Stress tatsächlich. Ja. Das kann ich in meiner Haut ablesen.
Ja. Bei mir ist es auch der Zyklus. Also ich bekomme, bevor ich meine Tage kriege, vermehrt Pickel und es nervt total. Sag mal, Anna, stimmt es, dass man über die Pickel, an den, also die Stellen, wo die Pickel auftreten, dass man das an bestimmten Organen festmachen kann? Also zum Beispiel Kinnlinie oder Hals oder
alles Nase, um den Mundbereich ja. ist, soll Unterleib sein.
Ja, also das ist ja so eine Art Face-Mapping-Methode, ne, dass wir im Grunde genommen bestimmte Areale des Gesichtes, Organe des Körpers widerspiegeln. Das kommt aus dem Bereich auch der traditionell chinesischen Medizin unter anderem. Da gibt es halt aus der Wissenschaft nicht richtig eine Evidenz zu, also keine richtig guten Nachweise. Da ist bestimmt was dran. Aus Kosmetikwissenschaftlerinnen-Perspektive würde ich sagen, ich bin da erstmal kritisch. So.
Mhm.
Aber so wie du sagst, der Stress ist auf jeden Fall ein super großer Einflussfaktor auf die Haut. Ne? Der Körper schüttet gerade bei chronischem Stress ganz, ganz viel Cortisol aus unter anderem. Und Cortisol erhöht im ganzen Körper im Grunde genommen, also ja, diese Alarmbereitschaft, sag ich mal, und auf unserer Haut sehen wir das in Form von Rötungen, Unreinheiten, erhöhter Empfindlichkeit. Und die Haut ist wie in so einem chronischen Entzündungsmodus, würde ich mal sagen. Also das kann man schon deutlich nachweisen.
Also wie stark das Einfluss nehmen kann, habe ich vor 3 Jahren gespürt, als ich durch Stress indiziert tatsächlich meine Dickdarmhaut porös wurde und perforiert war. Und das war dann nach vielen Untersuchungen dann tatsächlich Stress indiziert. Und im Grunde sind das Entzündungen im Körper, die dann wirklich auch ausbrechen können. Also ich glaube, der Einfluss der Psyche auf unseren Körper ist immens. Und gerade unsere Haut ist ja auch der Spiegel der Seele, sagt man ja immer. Da kann man, glaube ich, sehr viel ablesen von dem, was mit unserem Körper körperlich, aber auch psychisch nicht stimmt, oder?
Ja, das hängt tatsächlich auch in den ersten Entwicklungen des menschlichen Körpers zusammen. Also die Haut und Teile des Gehirns entspringen dem gleichen Keimblatt. Also es gibt einen direkten Zusammenhang in der embryonalen Entwicklung und eine Zusammengehörigkeit zwischen dem Organ Haut und unserem Hirn und dem Kopf und der Psyche. Also das ist nicht nur so ein dahergesagtes Sprichwort, was es ja irgendwie einfach über die Lippen geht, sondern es ist begründet in der embryonalen Entwicklung. Und das ist super spannend. Also wir sehen bei psychischer Belastung ein erhöhtes Aufkommen von Juckreiz zum Beispiel. Ne? Das ist
mein
total
Schienbein.
Meine Achseln. In der ersten Folge hat Miyabi erzählt, dass ihr Schienbein so krass juckt. Und ich habe erzählt, seit 3-4 Wochen juckt es mich wie bekloppt unter den Achseln. Und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich pflege da durchaus eine Körperhygiene. deswegen, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Super strange.
Bei mir ist es das linke Schienbein, das durchdreht. Und ich meine, das ist auch eine merkwürdige Stelle. Aber das Schienbein, wo sich die Haut verdickt, ganz trocken ist und wahnsinnig juckt. Und mit irgendwelchen Cremes oder so ist da mal ganz kurz Abhilfe geschaffen, aber dann kommt das wieder. Und das ist zeitgleich mit einem sehr hohen Stressaufkommen bei mir aufgetaucht.
Ja, siehst du mal, wie das zusammengehört, ne? Das ist super spannend. Da kann man ganz tief reinsteigen in diese Thematik.
Ja, machen wir gerne. Was hat der Stress mit meinem Schienbein zu tun?
Ja, ich glaube, die Schienbeine sind ja ohnehin jetzt nach dem Winter so ein bisschen auch eine besondere Körperstelle. Also ich habe das auch, dass einfach da so die Kälte, dann die enge Hose oder die Strumpfhose. Ich sehe das immer auch direkt an den Schienbeinen. Das ist irgendwie verrückt. Das ist so eine komische Körperstelle, wo dann die Barriere nicht mehr richtig funktioniert, die Haut super viel Wasser verliert und ja, wenn dann noch so Stress dazu kommt, dann juckt es plötzlich zum Beispiel auch, ne?
Und was sagen wir jetzt meine Achsel?
Das weiß ich noch nicht so richtig, aber.
Es ist eine besonders trockene Hautstelle bei dir.
Nein, das ist super strange einfach.
Ja. Also hast du mal geguckt, irgendwie, was du für ein Deo benutzt und Rasierklingen?
Seit Jahren
und so?
Das Gleiche.
Ja, okay, gut. Das kann ja auch manchmal sein. Also, wobei es auch manchmal so ist, man benutzt über Jahre, Jahrzehnte irgendwie das gleiche Produkt und von dem einen auf den anderen Tag funktioniert es irgendwie nicht mehr für einen. Das geht natürlich auch.
Das
ne?
stimmt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, da mal zu wechseln.
Ja. Ja. Guck doch mal, was passiert, wenn du mal ein paar Tage kein Deo benutzt.
Ja.
Stinkig.
Ja, dann stinkst du halt. Außerdem, ich habe ganz ehrlich, ich hab doch nicht noch nie in der Richtung gerochen.
Weiß. Nein, ich rieche auch nicht so toll.
Ja, aber was kann man tun bei einem juckenden Schienbein?
Auf jeden Fall gucken, dass man die richtige Kleidung trägt. Also vielleicht wirklich nicht so super eng anliegende Hosen und Jeans, sondern so ein bisschen was Weiteres, weil diese mechanische Reizung für die Haut super stressig ist, ne? Also wir haben ja eine Hautbarriere und die ist relativ einfach mechanisch anzugreifen. Und wenn wir dann da enge Kleidung drüber tragen, dann ist das auf jeden Fall ein Stressor. Dann das Thema Duschen oder Baden, ne? Wie lange stehe ich morgens in der Dusche? Was ist mit der Wassertemperatur? Mhm. Da wirklich nur so am besten Körpertemperatur wählen.
Also nicht zu lange und nicht zu heiß.
Ja, genau. Mhm. Ne? Dann beim Duschgel ein bisschen drauf gucken, dass man ein seifenfreies Präparat wählt, also so eine Art Sündet, das im Idealfall auch auf den pH-Wert abgestimmt ist der Haut, also so leicht sauer eingestellt. Und dann direkt nach dem Duschen am besten eincremen. Das wäre so die Empfehlung.
Und was wäre da für eine Creme empfehlen? Urea oder?
Mhm. Urea ist immer super, weil es ein hautidentischer Inhaltsstoff ist. Das heißt, die Haut weiß sofort, wie sie das weiterverarbeiten soll, sag ich mal.
Ich finde, es stinkt nur immer so. Was? Ja, ich finde, Urea stinkt.
Was?
Ja, also es hat so einen leichten Eigengeruch. Mhm. Ja, man kann dann gucken, wenn der Geruch gar nicht zu vertragen ist, dann gibt es bestimmt auch leicht parfümierte Sachen, wobei ich das immer so ein bisschen kritisch sehe, wenn man ne, was für die Haut tun will, dann braucht es eigentlich keine Parfumstoffe. Die sind in den meisten Fällen nur zugesetzt, um irgendwie ein bestimmtes Gefühl, sag ich mal, zu vermitteln über den Geruch oder wirklich um Inhaltsstoffe, die ganz, ganz schlimmen Eigengeruch haben, zu überdecken.
Aber, was ist denn Urea für ein, was ist das eigentlich?
Das ist Harnstoff. Und Urea,
aber das
ist,
riecht man?
Ja. Urea ist Bestandteil unseres hauteigenen natürlichen Feuchthaltesystems. Also wir haben ja diese Natural Moisturizing Factor, sagt man, natürliche Feuchthaltefaktoren, und die binden Feuchtigkeit in der Oberhaut. Und Urea ist Bestandteil davon, und deswegen ist das so super, dass man das eigentlich durch eine Creme wieder auftragen kann. Die Haut weiß sofort, wie sie das weiterverarbeiten soll. Es ist, wie gesagt, hautidentisch. Das ist schon super sinnvoll. Glycerin ist immer eine gute Empfehlung. Hyaluronsäure, all das, was eben Feuchtigkeit bindet in der Haut.
Aber ich muss mir nicht aufs Schienbein pinkeln.
Nein.
Ich pinkel dir drauf.
Ja.
Wo wir jetzt schon bei Hautpflege sind, Anna, wir haben hier zwei Extreme. Miyabi liebt Kosmetikprodukte. Probiert die auch gerne aus, hat eine Pflegeroutine von 247 Steps.
249.
Und ich bin so jemand, ich habe einfach nur Sonnenschutz und Feuchtigkeit und mach fast gar nichts und bin also maximal genervt davon, dass Frauen so viele Produkte angedreht werden sollen. Und Miyabi weiß es schon auch, aber sie benutzt es halt gern und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber jetzt hier mal Butter bei die Fische. Wie wichtig ist denn unsere Hautpflege und was kann man eigentlich getrost weglassen?
Ja, also damit die Haut gesund bleibt, braucht es eigentlich gar nicht so viel. Ne? Wir brauchen eine Reinigung, die zu dem Hauttyp passt, dass man so ein bisschen guckt, was ist das für eine Formulierung, für eine trockene Haut eher ein bisschen was Reichhaltiges, für eine unreine Haut vielleicht eher ein Schaum oder ein Sündet. Dann sollte man sich einfach morgens und abends das Gesicht reinigen, das ist das Allerwichtigste. Dann
aber kann man das nicht auch nur mit Wasser machen?
Nein. Du machst ja deine Bratpfanne auch nicht nur mit Wasser sauber.
Doch.
Also so über den Tag hinweg und natürlich auch in der Nacht sammelt sich super viel auf der Haut. Unabhängig davon, ob wir jetzt Make-up tragen oder irgendwas Getöntes. Ne? Wir haben die Teigdrüsen arbeiten, die Schweißdrüsen. Wir haben wirklich auch Schmutzpartikel aus der Umwelt auf der Haut. Und all das sollte wirklich entfernt werden. Und dafür reicht einfach Wasser nicht aus. Zumal der pH-Wert von Wasser ungefähr, also bei 7, also im neutralen Bereich ist. Und wir ja eigentlich wissen, dass eine gesunde Haut eine leicht saure Hautoberfläche hat. Und deswegen ist eigentlich immer die Empfehlung, dass wir auch was zur Hautreinigung nutzen, was eben diesen Säureschutzmantel nicht kaputt macht und im besten Fall eigentlich erhält. Und deswegen ist Wasser da nicht so die Superwahl an der Stelle. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass man, nachdem man dann ein Reinigungsprodukt mit Wasser wieder runtergenommen hat, im besten Fall nochmal ein Gesichtswasser aufträgt, um diesen Säureschutzmantel, diesen niedrigen pH-Wert der Haut, zu erhalten und wiederherzustellen nach der Reinigung.
Die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch gemacht, die ich jetzt auch Kosmetikprodukte liebe oder Pflegeprodukte liebe. dass wenn ich mir die Haut, also wenn ich mir das Gesicht nur mit Wasser wasche und dann nichts drauf mache, dann fängt die an wie verrückt zu spannen und dann kriege ich auch ganz trockene Stellen.
Ja, ja, also waschen und dann eincremen. So mache ich es halt. Ja.
Aber du wäschst nur mit Wasser?
Ja, wenn ich kein Make-up drauf habe, wasche ich nur mit Wasser.
Ja, okay.
Ja gut, ich habe in der Regel Make-up drauf.
Wir haben hier zum Beispiel bei uns zu Hause super kalkhaltiges Wasser. Das vergessen auch
ja, in Berlin auch.
Berlin auch, ja.
Ja, total.
Das ist so ein bisschen der Grund dafür, warum dann vielleicht die Haut hinterher spannt. Weil diese Kalkrückstände auf der Haut, die können auch zu Trockenheit und Spannungsgefühlen und im Zweifel sogar zu so Austrocknungsekzemen führen. Also Kalk auf der Haut ist immer nicht so eine gute Sache tatsächlich.
Okay, das sehe ich total ein. Da gehe ich mit. Auch super. Wenn ich eine faule Sau bin, da gehe ich mit. Okay, jetzt haben wir uns das Gesicht gereinigt.
Ja, dann brauchst du morgens auf jeden Fall eine Tagespflege mit Lichtschutz. Also über yes, Sonnenschutz geht gar nichts.
Ganz genau. Wirklich, ich bin so eine Verfechterin schön. Von Sonnenschutz. Seit ich 18 bin, mach einen kurzen Exkurs, weil es erst letzte Woche war.
Dass du 18 bist?
Ja, ich bin jetzt 18 geworden. Nein, Quatsch. seit ich 18 bin, benutze ich Sonnenschutz und war letzte Woche, da waren in Berlin die Press Days. Das ist so, die ganzen Lifestyle-Agenturen öffnen ihre Pforten, zeigen die Produkte ihrer Kunden und dann kommen Pressestylisten, Influencer und gucken sich die neuen Kollektionen an. Oder auch Beauty. So. Da war ein Kunde, die hatten einen Hautscanner. Und sehr viele kamen nach diesem Hautscanner mit langen Gesichtern raus und haben gesagt, oh Gott, meiner Haut geht's richtig, richtig schlecht. Und dann kam ich und habe gesagt, haha, wir wollen mal gucken jetzt. Ich, Mrs. Sonnenschutz. Jetzt schauen wir mal, weil ich habe das schon mal vor Jahren gemacht und hatte ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Und auch diesmal habe ich echt ein super zufriedenstellendes Ergebnis bekommen für eine Haut. Ich bin jetzt 40 und meine Haut ist so viel besser als der Durchschnitt der Frauen in meinem Alter, weil ich eben so eine Verfechterin bin von Sonnenschutz. Und weil ich, Anna, du hast es jetzt schon mitbekommen, ich bin eine faule Sau, was das angeht, benutze ich ja nur, auch meine Rosacea-Creme hat einen Lichtschutzfaktor von 50.
Super.
Und ich benutze nicht zwei Sachen übereinander, weil ich dafür einfach zu faul bin, sondern meine meine Tagespflege muss einen Lichtschutzfaktor haben.
Ja, ja.
Ist auch sinnvoll, bevor man 80 mal rübercremt, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Oder? Also das, was viele, glaube ich, bei dem Thema Hautalterung, Sonnenschutz, ja, und das sozusagen in die tägliche Routine integrieren, vergessen ist, das ist ein Invest in die Zukunft, ne? Also man ist ja in den jungen Jahren, so wie du sagst, du machst das seit 18. Du hast wahrscheinlich mit 18 dir wenig Gedanken darüber gemacht, wie deine Haut irgendwann mal aussieht mit 40, 50, 60, ne? Sondern hast es einfach gemacht, so für dich aus Überzeugung. Viele Leute denken,
ja, ich habe es irgendwo mal gelesen.
Okay,
Ich habe damals, hat mich Beauty sehr interessiert und ich hatte da ein ganz tolles Buch. Das war so meine Beauty-Bibel und da stand drin, man braucht Lichtschutzfaktor und Antioxidantien. Das ist das Allerwichtigste für die Haut und das habe ich mir einverleibt.
Super. Ich muss gestehen, ich bin jetzt 10 Jahre älter. Da hat niemand, in meiner Jugend hat niemand über Sonnenschutz gesprochen.
Nee, in meiner auch nicht, aber ich habe es halt gelesen und fand's geil.
Und ich habe das, yes, ich habe so Frauenmagazine und Mädchenmagazine fast sklavisch konsumiert. Und da stand nie was zu Sonnenschutz oder so irgendwie drin. Ich hatte insofern Glück, dass ich eine japanische Mutter habe und in Japan sind die ja eher sonnenscheu. Das heißt, die rennen ja tatsächlich auch mit Sonnenschirmen rum, nicht nur mit Regenschirmen und wollen ihre blasse Haut pflegen und haben ja eher Whitening-Produkte sogar als Selbstbräuner im Angebot. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, halt dein Gesicht aus der Sonne. Die hat mir sogar, das kann man übertrieben finden, aber die hat auch mal gesagt, zieh deine Stirn nicht so kraus und mir immer so ein bisschen auf die Stirn gehauen, also nicht schmerzhaft, aber was mich extrem genervt hat. Aber damit habe ich mir abgewöhnt, meine Stirn so sehr zu runzeln. Das hat sich eben mit der Zeit jetzt letztendlich
bezahlt gemacht,
genau, danke, weil Sonnenschutz dann irgendwie auch immer ein Thema war. Ja. Aber gelesen in den Medien habe ich das damals eigentlich nicht.
Ja, es gibt ja immer auch noch so das Ding, dass gesunde Sommerbräune irgendwie besprochen wird und thematisiert wird, ne?
Also genau, sie wird auch genauso genannt, ne? Die gesunde Sommerbräune.
Ja, was ich total schwierig finde, ehrlicherweise, weil es gibt keine gesunde Sommerbräune. Also jede Bräunung der Haut ist schon auch ein Anzeichen für einen Zellschaden, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dieses Invest wirklich zu betreiben, auch schon in jungen Jahren. Und es ist genauso, wie ihr sagt, die Haut wird es einem irgendwann danken. Also man sieht es eben nicht sofort, ne? Aber gerade in Bezug auf wirklich diese Hautalterungsanzeichen und dann auch wirklich Hautkrebs, Hautkrebsvorstufen, ist das ein Invest in eine gesunde Haut. Das ist so wichtig.
Okay, das heißt, wir haben jetzt Sonnencreme. Jetzt haben wir eine Tagespflege mit Sonnenschutz. Ja. Sind wir jetzt ready to go? Oder
eigentlich sind wir morgens dann wirklich ready to go. Ne?
Die kann Was ist mit Augencreme?
Augencreme ist auf jeden Fall für alle die sinnvoll, die eine super empfindliche Augenpartie haben. Also gerade bei Sonnenschutz muss man so ein bisschen gucken, darf man das bis zum Augen hin auftragen? Das geht halt bei vielen Formulierungen nicht. Da wäre ich einfach vorsichtig wegen Kriechölen und empfindlichen Augen und Augenreizungen. Das heißt,
das
da ist
ja
schon
voll eklig, Kriechöle.
Ja. Kriechöle.
Ja, es gibt einfach viele Öle, die schnell sich sozusagen verteilen, einen hohen Spreitwert haben. Und dann hat man so den ganzen Tag das Gefühl, man hat irgendwie einen Schleier vor den Augen. Also ich kenne das auch von bestimmten Produkten.
Stimmt, ja. Ich weiß auch, was es ist.
Ja. Super, genau.
Kriechöle, okay.
Ja, ja, auch durch die natürliche Wärme der Haut verteilt es sich oder kriecht es schneller.
Ja.
Stimmt, ich kenne das auch manchmal, dass ich so einen Film habe, also sehr, sehr selten, aber ich weiß, was du meinst.
Okay.
Genau. Bei Augenpflege bin ich immer auch der Fan davon, die direkt als Lippenpflege mitzunutzen. Dann hat man sozusagen 2 in 1, braucht nicht noch ein Pflegeprodukt. Jede Augenpflege ist immer grundsätzlich auch eine super Lippenpflege. Und dann, sag ich mal, wenn man dann eben noch ein bisschen Make-up auftragen will oder man hat direkt eine Tönung in der Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, ist das super. Und dann ist man für den Tag eigentlich ready to go. Und abends das Ganze wieder runterwaschen, das Gesicht einmal tonisieren im besten Fall. Und dann ist schlau, nachts die Regeneration des Körpers und die Regeneration der Haut zu unterstützen und zu nutzen. Einfach weil die Haut nachts aufnahmefähiger ist, viele Stoffwechselprozesse ablaufen. Und dann kann man eben gucken, dass man eine entsprechende Nachtpflege benutzt. Abgestimmt auf seinen Hauttypen.
Meine Nachtpflege ist ganz oft einfach meine Handcreme, weil die so schön reichhaltig ist, dass ich mir einfach die Reste ins Gesicht schmier.
Ja, du bist echt wirklich ein Minimalist, ne?
Ey, ganz. Also, aber wirklich nur in dem Bereich. Wenn du bei mir in die Wohnung kommst, ist bei mir alles andere als Minimalist oder auch mein Kleidungsstil. Aber was Kosmetik angeht, das ist echt.
Da bist du wirklich auf der ganz anderen Ende der Skala von mir.
Ja.
Ich bin ein Riesenfan von Seren abends. Liebe das Serum und dann Nachtcreme. Finde ich toll. Und bilde mir auch ein, dass das viel bringt.
Ja, also alles, was sozusagen jetzt zusätzlich ist, Seren, Masken, Konzentrate, Ampullen, das ist alles ein Add-on, sag ich mal, aber das muss nicht sein für die Basis-Hautpflegeroutine, sag ich mal. Seren sind halt toll, weil sie wirklich hochkonzentrierte Inhaltsstoffe enthalten, weil man dadurch seine Pflegeroutine aufwerten kann und dann eben bestimmte Pflegeziele erreicht, die man mit so einer sehr basic Hautpflegeroutine eben nicht verfolgt. Ne? Bei Kosmetik ist es ein bisschen so, alles kann, nichts muss. Es muss eben passen zu der Person und zu der Haut und es ist ganz, ganz viel möglich. Aber es ist, glaube ich, auch so, in der Werbung wird natürlich uns Frauen gerade viel versucht zu verkaufen, was wir wirklich nicht brauchen. So, ne? Man muss so ein bisschen gucken, was braucht denn meine Haut?
Zellulite-Cremes zum Beispiel.
Ja, braucht kein Mensch. Ne, funktionieren
da wollte ich dazu sagen,
bevor
jetzt hier ein falsches Bild von mir entsteht, auch ich habe 3 Seren in meinem Kosmetikschrank stehen und ich benutze Seren ganz gerne. Also wann ich wirklich ein volles Beauty-Programm mache, ist, wenn ich geschminkt bin. Weil wenn ich geschminkt bin, bin ich oft sehr stark geschminkt. Ich liebe Farbe und schminke mich dann auch sehr gerne und sehr professionell. Sonst bin ich meistens ungeschminkt. Und wenn ich mich dann abschminke, dann mache ich auch wirklich das volle Programm, weil ich meine Haut dann komplett reinigen will. Also auch mit Abschminken, Toner. Und dann, weil die Haut, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Make-up getragen habe, will die mehr. Dann kriegt sie auch ein Serum und dann auch wirklich die Nachtpflege. Also nicht nur die Handcreme, sondern auch die reichhaltige Nachtcreme.
Ja, man kann auch mal ein Serum als Kur anwenden, ne? Also über den Winter mal oder zum Sommer hin irgendwie mal ein Hyaluronsäurepräparat. Also das ist natürlich auch alles möglich. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man sich selber ein bisschen mit seiner Haut beschäftigt und damit, was die Haut eben braucht. Und dafür ist es so wichtig, seinen eigenen Hauttyp zu kennen. Ne?
Was sind denn die häufigsten Fehler bei der Hautpflege und wie kann man die vermeiden?
Ja, also vor allem dieses, was wir gerade schon hatten, nicht reinigen, auf Sonnenschutz verzichten und dann aber auch dieses zu viel pflegen, überpflegen. Dafür gibt es auch, also es gibt eine Hauterkrankung, die sich...
Die Stewardessenkrankheit.
Genau, periorale Dermatitis. Die ist darauf zurückzuführen, dass eigentlich eine Überpflegung der Haut passiert und dass häufig eben Frauen auf zu viel unterschiedliche Präparate setzen und dann eigentlich eine Entzündung in der Haut entsteht, weil die Barriere der Haut kaputt gemacht wird über dieses Überpflegen. Das ist ein Riesenthema.
Da habe ich ja mal Sorge gehabt, dass ich, weil ich ja wirklich auf Pflegeprodukte stehe, aber ich habe zum Glück, ich weiß gar nicht wie, aber ich habe früh gelernt, dass Pflegeprodukte aufeinander abgestimmt sein sollten und dass man da nicht wild rum experimentiert und sich alles mögliche ins Gesicht schmiert und dass es dann halt auch nicht drei verschiedene Serien braucht und so, sondern ich habe zwar den Schrank voll, aber ich benutze jetzt auch nicht alle gleichzeitig durch.
Boah, das Schlimmste, was ich hatte, war letztes Jahr, da habe ich mal was Neues ausprobiert, weil ich dachte so, oh wow, geil, ich probiere das jetzt mal, weil es alle irgendwie benutzt haben, Retinol. Ich hatte einen Retinolbrand.
Ja.
Das war so krass.
Da musst du vorsichtig sein
mit Retinol. Das waren nässende, weißt du noch, ich hatte so nässende Flecken im Gesicht. Auf einmal, ich hatte sowas noch nie und dann habe ich es wieder abgesetzt und bin zu meiner alten Routine zurück, weil ich gedacht habe, okay, never change a winning team und seitdem bin ich zu meiner alten Pflege.
Ich halte Retinol ja für einen super Wirkstoff, aber das ist halt, wir sind ja irgendwie so, dass wir denken, oh geil, was Neues, super und schmieren uns das einfach so ins Gesicht und Retinol habe ich gelernt, muss halt wirklich super niedrig dosiert an beginnen und deine Haut erstmal dran gewöhnen. Und nicht irgendwie so Pi mal Daumen machen.
Weil ja, ich habe so die volle Dröhnung dann gleich benutzt, weil ich natürlich wie immer keine Ahnung hatte dann. Ja.
Was ist denn Retinol? Wie kannst du das?
Retinol ist Vitamin A und im Grunde genommen eigentlich mit einer der einzigen Inhaltsstoffe, die wissenschaftlich fundierte Wirkungen haben im Bereich Kosmetik. Da gab es, ich glaube, in den 70er Jahren sogar einen Nobelpreis für Retinol. Retinol ist sehr vielfältig, was die Wirkung anbelangt. Es steigert die Hauterneuerungsrate. Wir sehen in der Dermis, also in der zweiten Hautschicht, dass plötzlich wieder mehr Kollagene, elastine Fasern produziert werden. Es schützt die Hautzellen. Wir können das Hautbild ein bisschen einheitlicher und homogener wieder gestalten. Es wirkt gegen Pigmentflecken, es hat aber auch einen Wirkansatz bei unreiner Haut. Retinol ist echt ein toller Inhaltsstoff, aber es ist genauso, wie ihr sagt. Es wird häufig einfach suggeriert, viel hilft viel und das ist tatsächlich bei Retinol gar nicht der Fall. Also es gibt Nachweise für diese Wirkung bei sehr niedrig konzentrierten Retinol schon und diese Retinolbrände entstehen halt einfach bei Präparaten, die super hoch dosiert sind und vielleicht nicht zusätzlich noch beruhigende, hautschützende Inhaltsstoffe enthalten. Und dann muss man einfach so ein bisschen gucken, was passt jetzt zu meinem Hauttypen. Und dann langsam auch sich einschleichen in diese Retinolroutine, weil das auch ein Inhaltsstoff ist, der von der Wirkung ein bisschen Zeit braucht, bis wir das sehen auf der Haut.
Sag mal, wir haben ja jetzt gerade schon über Zellulite-Creme gesprochen.
Ja.
Was sind denn so die größten Schwachsinnskosmetikprodukte, die Frauen angedreht werden?
Also Zellulite ist halt wirklich ein Ding, wo wir mit Hautpflege gar nichts machen können. Wir können die Hautoberfläche ein bisschen glätten, aber an der Zellulite, das heißt an der Struktur des Bindegewebes, werden wir mit kosmetischen Mitteln nichts ändern. Das ist halt einfach so. Dann auch dieses Thema vielleicht Behandlung von Schwangerschaftsstreifen oder Dehnungsstreifen. Auch das ist so ein bisschen das Ding, wenn Gewebe reißen will, dann reißt es. Genau, dann können wir das Ganze weder durch bestimmte Präparate irgendwie vorbeugen. Also was wir tun können, ist die Haut insgesamt geschmeidig und glatt halten. Und ich bin absolut auch Verfechter davon, sich zum Beispiel in der Schwangerschaft den Bauch einzucremen und grundsätzlich der Haut eben etwas Gutes zu tun, aber das haben wir mit der Pflege gar nicht in der Hand. Das hat halt einfach was mit dem Gewebe zu tun und der Art und Weise, wie sich das eben auch ausdehnt oder nicht. Und da spielt tatsächlich die Genetik auch ein bisschen eine Rolle. Und wir können auch gerissenes Gewebe nicht wieder reparieren dadurch, dass wir uns eincremen. Das funktioniert auch nicht. Ne?
Genauso wenig, wie wir Spliss reparieren können.
Haarspliss.
Ja. Einfach abschneiden.
Stimmt.
Genau. Ne? Es wird halt in der Werbung, glaube ich, uns Frauen versucht, viel zu verkaufen, was wir im Grunde genommen nicht brauchen. Und ich bin ein großer Fan davon, auch Dinge, also Haut so ein bisschen wieder auch zu normalisieren. Ne? Also zu Haut gehört auch Struktur und da gehören auch Poren zu und da gehört bestimmt auch mal ein Pickelchen zu. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir wissen, wie wir damit umzugehen haben und dass man sich dann trotzdem irgendwie wohlfühlt in der Haut. Ne? Ich will Hauterkrankungen gar nicht irgendwie runterspielen und das ist, hat bestimmt auch einen riesen Einfluss so auf die Psyche und da bedarf es wirklich auch Hilfe, ne? Kosmetische Basispflege und dann eben auch Therapie. Aber in diesem Bereich, sag ich mal, Beauty braucht es nicht viel für gesunde Haut.
Das ist doch mal eine schöne Aussage. Und ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, Haut normalisieren. Ja, weil wir sehen halt überall auf Social Media und Co. nur noch diese maximal gefilterte Haut ohne Poren, ohne irgendwas. Da wird jeder Pickel weggeshoppt, was natürlich auch schön ist bei professionellen Bildern.
Natürlich.
Aber jeder zeigt sich ja nur noch mit absoluter glatter Haut, ohne Falten, ohne alles. Und eigentlich ist es schön, Haut mal wieder zu normalisieren.
Ja.
Ja, das fand ich gerade einen ganz tollen Satz.
Ja, danke.
Ja, es wird auch Zeit, ne? Da entsteht auch ein Druck. Also ich merke das bei mir ziemlich stark, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke oder sonst unterwegs bin, eigentlich okay bin. Und dann sehe ich ein Foto von mir und denke, ach du Schande, was ist mit meiner Haut? Und ich weiß, dass ich keine so problematische Haut habe, weder was mein Alter angeht, noch was irgendwelche Probleme angeht. Und trotzdem bin ich stark verunsichert.
Ja, das ist natürlich was ja über gerade soziale Medien irgendwie auch transportiert wird, ne? Dass wir haben keine Falten zu haben, wir haben keine Poren zu haben. Und das ist einfach schwierig im Alltag. Und ich glaube, alle müssen wieder so ein bisschen lernen, sich auch so anzunehmen und in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, da ist jetzt irgendwie das Pickelchen, aber das habe ich da, weil ich irgendwie gerade vor meiner Periode stehe oder was auch immer und das nehme ich irgendwie an und dann habe ich im besten Fall was im Kosmetikschrank, was mir dann hilft oder ne, was ich irgendwie abdecken kann oder was dann einfach so als Pickelstift zum Beispiel irgendwie funktioniert für mich. Aber versuchen sich da irgendwie hinter Filtern und zu verstecken, sage ich mal, finde ich echt, also super grenzwertig. Ne?
Ich finde es sehr nachvollziehbar, weil wenn einem Perfektion überall vorgelebt wird,
klar,
dann hat das mittlerweile ja auch bei vielen eine Schutzfunktion. Also das sehe ich bei mir.
Mhm.
Dass ja so ein Filter, also ich meine, ich rede jetzt nicht von übertriebenen Filtern, die meine gesamte Gesichtsform verändern und meine Augen katzig machen und so. Aber gerade bei der Haut ist das auch so eine Art Schutz mittlerweile. Und ich glaube, das muss wahrscheinlich gesellschaftlich so eine breitflächigere Entwicklung geben, dass man sich da auch, sagen wir mal, aus diesem Schutzbereich ein bisschen entfernen möchte. Also man will gar nicht eine andere Illusion, also eine andere Realität erzeugen, aber neben dem sich wirklich komplett anders darstellen, als man aussieht, gibt es bestimmte Filter, finde ich, die einem so eine Art Sicherheit geben im öffentlichen Raum.
Ja.
Also jedenfalls im digitalen öffentlichen Raum. Ja. In richtigen öffentlichen Raum ist es halt, wie es ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja, das stimmt. Ja, klar, das stimmt schon. Aber wie gesagt, wir müssen für mich ein bisschen wegkommen von diesen Produkten, die man dann eben nicht braucht. Und viel wichtiger ist es, glaube ich, einfach, sich selbst mit seiner Haut so ein bisschen auch auseinanderzusetzen und nicht einfach Präparate und bestimmte Wirkstoffe zu nutzen, weil sie gerade in den Medien irgendwie präsent sind. Ne? Nicht jeder Wirkstoff ist für jede Haut toll.
Ich habe gemerkt, als es so ein Riesen, als Primer so ein Riesentrend waren, und da habe ich gedacht, okay, da schmieße dir sowas Gelhaltiges ins Gesicht und das klebt ja im Grunde alle Poren zu und macht die ganz glatt. Habe ich erst gedacht, das ist ja ein super Ding, so ein Weichzeichner fürs Gesicht, um dann festzustellen, also meine Haut verträgt einiges, aber Primer findet sie richtig scheiße.
Echt, ich liebe sie.
Das ist das Schlimmste für mich. Selbst wenn ich reinige meine Haut gut, aber da kriege ich dann die schlimmsten Hautunreinheiten nach Primern. Und Primer ist zum Beispiel etwas, das lasse ich komplett weg.
Ja.
Siehst du?
Mhm.
Nehme ich schon seit ich 18 bin.
Ja.
Liebe ich total, diese ganz weichen Dinger, wo man dann das Make-up perfekt verteilen kann. Wobei ich mittlerweile ein Gesichtsöl nehme als Make-up-Unterlage und es funktioniert großartig.
Ja, Primer sind ja eher so, ich weiß nicht, ob das Silikone sind.
Ja, Silikone,
aber
ganz
ne,
oft.
Aber also das geht gar nicht. Und dann wirklich im Grunde in diese kleinen Poren gehen und sie im Grunde zustopfen und dann so glätten. Und dann kannst du das Make-up drauf machen. Und das sieht natürlich erstmal toll aus. Aber ich kann, und ich bin jemand, der wirklich gut reinigt und auch peelt, ich reagiere super heftig auf diese Primer. Und das lasse ich dann weg.
Ja, die funktionieren ja häufig auf Silikonbasis, sag ich mal. Und muss man auch so ein bisschen gucken, gerade mit diesem, in Hinblick auf periorale Dermatitis, ne? Die können auch diese, ja, Entzündung, die dann typischerweise um den Mund herum entsteht, die können das auch verursachen.
Was ich gelernt habe über die Jahre ist, dass es überhaupt keine allgemeingültigen Regeln für Haut gibt, abgesehen von Feuchtigkeit und Sonnenschutz und, wie du jetzt gesagt hast, Reinigung, sondern dass unsere Haut so individuell ist. Ich dachte früher immer, es gibt wirklich so Regeln, an die muss man sich halten und das sind die Inhaltsstoffe und das musst du machen. Völliger Quatsch. Also auch nicht jedes Shampoo ist für alle Haare gut. Und was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, dass es hilft, seiner Pflege sehr, sehr treu zu sein. Ich sage immer, ich bin sehr loyal meinen Pflegeprodukten gegenüber, weil die Haut es gar nicht mag, wenn man so viel wechselt.
Ja, genau. Also vor allem dieses ständig Präparate austesten, wechseln, das kann ein großer Stressor für die Haut sein. Und du hast recht, die Haut ist so individuell wie unser Fingerabdruck, ne? Also deswegen sind so pauschale Empfehlungen für bestimmte Gruppen, also jetzt, ne, für uns Frauen im Allgemeinen immer auch so schwierig, weil einfach die Haut, wir haben einen Hauttypen und dann eben auch in bestimmten Lebensphasen bestimmte Hautzustände und die müssen einfach berücksichtigt werden. Und deswegen ist da immer auch so unsere Empfehlung, dass wir sagen, okay, macht mal eine professionelle Hautanalyse, eine Diagnose, schaut euch mal zusammen in einem Kosmetikinstitut oder in einer dermatologischen Praxis eben die Haut an und guckt dann, was die Pflegeroutine ist, die für dich am besten passt.
Das ist vielleicht ein sehr guter Tipp hier zum Abschluss, dass man sagt, es glaubt nicht alles, was irgendwo steht und denkt nicht, der neueste Shit is the shit, sondern lernt eure Haut wirklich individuell gut kennen und die Bedürfnisse und passt sie darauf an. Wir sind ja gerne so Freunde von, wir folgen jetzt so den drei Regeln und dann ist alles gut. Aber da brauchen wir wie bei vielen anderen Sachen individuelle Betreuung.
Und ich finde, so ein bisschen Achtsamkeit in Bezug auf seine Haut ist auch super, denn die Haut sagt uns total viel. Mhm. Also wenn man viele Pickel hat, nicht unbedingt sagen, nein, scheiße, ich habe voll viele Pickel, ich brauche jetzt sofort ein Antipickel, was weiß ich was, sondern sich mal damit zu beschäftigen, warum habe ich denn eigentlich gerade so viele Pickel? Also erstmal so an die Ursache gehen, bevor ich mit einem Produkt versuche, irgendwas zu verschlimmbessern.
Ja, das Ganze auch ein bisschen ganzheitlicher sich anzuschauen. Ne? Natürlich ist Hautpflege ein ganz, ganz wichtiger Part für die gesunde Haut. Aber wie wir das auch von vorhin schon so besprochen haben, ne? Was esse ich? Schlafe ich genug? Wechsle ich meine Handtücher regelmäßig genug? Das Kopfkissen. Jawohl, genau. Ne? Knibbel ich mir ständig mit den Fingern im Gesicht, wenn ich irgendwie konzentriert am Laptop sitze? Ja, was habe ich denn gegessen die letzten Wochen und Monate? War ich irgendwie super viel feiern? Komme ich jetzt direkt aus der Sonne? Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, mit berücksichtigt werden müssen. Und meine Empfehlung wäre dann immer einfach wirklich mit jemandem zu sprechen und Kontakt aufzunehmen, der sich mit dem Thema Haut auch auskennt. Das heißt, irgendwie ein Kosmetikinstitut, eine dermatologische Praxis und sich da auch umfassend beraten lässt, was im Zweifel dann auch professionelle Behandlungen anbelangt. Ne? Das ist ja so der eine Part neben der Skincare-Routine zu Hause, dass man ja auch im Institut oder in der Dermapraxis ganz, ganz viel noch machen kann.
Anna, vielen, vielen Dank für deine ganzen Gedanken, deine Expertise, dass du heute bei uns warst und mit uns so viel geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Uns auch.
Ja, es ist, ich nehme auf jeden Fall sehr viel mit wieder und auch hier, dass Achtsamkeit ein Riesenthema ist für unsere Haut und für uns.
Ihr dürft uns auch noch eure ganzen Geschichten schreiben für unsere Community-Folge. Welche Themen habt ihr mit eurer Haut? Was wollt ihr gerne mal loswerden? Was wollt ihr uns erzählen? Wir freuen uns drauf.
Ja, von krasserer Hauterkrankung, von der ihr berichten wollt, bis hin zu kleinen Problemchen und euren Erfahrungen mit eurer Haut. Ihr steckt drin, wir wollen es wissen. Her damit. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis nächste Woche.
Lasst es Sterne regnen.
Eure Mia.
Und eure Vreni.
Dieser Themenblock wurde dir präsentiert von Dermasense, der Spezialist für medizinische Hautpflege.